ARD. Das Wissen.
In den 1950er Jahren, da erlebt die Bundesrepublik einen nie dagewesenen Wirtschaftsaufschwung. Zweistellige Wachstumsraten, Vollbeschäftigung, nie wurden mehr Überstunden gemacht, nie zuvor so viele Kinder geboren, aber auch der Alkohol fließt in Strömen und die Deutschen gehen shoppen, sie fliegen in den Urlaub und Peter Alexander, der singt 1956 in gewisser Weise den Soundtrack zu dieser Zeit.
Wir schaffen wahre Wunder und die kann jeder sehen. Es geht besser, 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 immer besser, besser, besser und das Leben wird als Leben wieder schön.
Wie werden die Deutschen von Kriegsverbrechern zu Konjunkturüberfliegern? Was macht dieser neue Wohlstand mit ihnen? Das Wirtschaftswunder, Kaufrausch, Elvis, Urlaubsreisen. So heißt diese Folge von Das Wissen mit historischen Tönen aus dem ARD-Archivradio. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg und mit mir im Studio ist der Autor und Journalist Harald Jener. Kaum jemand schreibt so anschaulich und so lebendig über die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Vor einer Weile, da haben wir schon einmal miteinander gesprochen. Damals ging es um Deutschlands chaotischen Neuanfang nach der Kapitulation 1945. Jetzt geht's um die Zeit danach, die Wirtschaftswunderjahre. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo, Harald Jener.
Ja, guten Tag. Hallo, ich freue mich auch.
Wir haben es ja gerade schon gehört, bei Peter Alexander kommt man fast ein bisschen ins Mitwippen. Die 1950er Jahre in der Bundesrepublik sind getragen von einem ganz anderen Sound, würden Sie es auch sagen? Heiter, beschwingt, klingt so optimistisch.
Ja, es war auf jeden Fall ein rasanter Aufschwung. Wachstumsraten von bis zu 14%, im Durchschnitt 7 oder 8% pro Jahr. Das ist natürlich von heute aus gesehen fast unglaublich. Auf der einen Seite sieht das alles nach harmonischem Wachstum aus, aber unterhalb dieser stetig ansteigenden Kurven gibt es einen dramatischen Wandel auch im Innern der Menschen, in ihrem Seelenleben, in ihrer Mentalität. Das Volk in seinen verschiedenen Gruppierungen und Schichten ändert sich mental dramatisch. Und ich habe versucht herauszufinden, was macht der Wohlstand mit diesen Leuten, denn krisenfrei war das Ganze trotzdem nicht.
Vielleicht können wir auf ein Ereignis schauen, das nochmal deutlich macht, wie sehr sich dann eben auch genau ab 1955 die Bundesrepublik wandelt im Vergleich auch zu dieser unmittelbaren Nachkriegszeit. Im September 1955, da vereinbart Kanzler Adenauer mit der Sowjetführung, mit Chruschtschow die Rückkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen. Die kommen dann wenige Wochen später im niedersächsischen Friedland an. Mit Zügen werden sie da hingebracht und sie werden von der deutschen Bevölkerung ja geradezu frenetisch bejubelt und empfangen. Im Ausland guckt man da ein bisschen skeptischer drauf. Der britische Guardian, den zitieren Sie, der schreibt etwas zynisch, als die Züge mit den tausenden Soldaten die Grenze passieren, da werden aus Kriegsverbrechern plötzlich Volkshelden. Bevor wir darüber reden, hören wir mal rein in eine Reportage des Südwestfunk vom 18. Oktober 1955.
Erschütternd sind auch die Szenen, die sich hier abspielen, wenn die Heimkehrer von ihren Angehörigen wie im Augenblick hier auf dem Platz begrüßt werden. Das kann man nicht beschreiben. Und ich glaube, darüber sollte man auch schweigen. Aber jetzt kommen sie alle, die Heimkehrer, die Angehörigen und auch die, die noch ihre Lieben suchen, zusammen hier auf dem großen Platz neben der Gedächtniskirche. Denn hier werden sie vom Bundespräsidenten Professor Theodor Heuss begrüßt.
Liebe Landsleute, Heimkehrer aus dem fernen Osten, das Grußwort, das ich für das deutsche Volk zu sprechen habe, kann ganz einfach sein. Ein herzliches Willkommen.
Ja, Harald Jener, Sie beschreiben so schön die Verblüffung dieser Soldaten, die da aus den Zügen steigen, kommen aus jahrelanger Gefangenschaft zurück in ein ganz anderes Deutschland.
Ja, das ist zunächst mal ein wahnsinnig freundliches Deutschland. Die Heimkehrer werden geradezu frenetisch begrüßt. Also die Kinder kriegen jedes Mal schulfrei, stehen dann am Straßenrand diesen langen Weg von Herleshausen, vom Grenzübergang nach Friedland. Und belegte Brote stehen bereit. Und dann gibt es jedes Mal aufs Neue, das dauert, das zieht sich über viele Wochen, ein Heimkehrerzug kommt nach dem anderen an. Jedes Mal werden die eben sehr stark begrüßt und im Radio entsteht so ein eigenes Genre, nämlich die Heimkehrer-Reportage, von der wir jetzt eine gehört haben. Ein allerdings relativ prominenter Termin, weil Bundespräsident Heuss die Ankommenden begrüßt.
Der klingt auch ganz anders als die Führungspersönlichkeiten, die Soldaten damals noch gewöhnt waren.
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Man muss sich vorstellen, die haben natürlich noch Hitler im Ohr, die haben Goebbels im Ohr, diesen ganzen Hass, dieses Gebrülle, dieses am Ende also auch volksverachtende, also die Kriegstreiberei von denen und dann natürlich auch unter ihren Vorgesetzten immer nur Gebrüll ganz ab. Gesehen natürlich von dem Ton in den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Und dann plötzlich steht dieser neue Bundespräsident von ihnen, von dem die meisten noch nie was gehört haben. Heuss, ja, ein Glücksfall, ein Bürgerpräsident par excellence. Und was mich berührt, ist der Ton. Also mit dem Heuss diese Leute begrüßt, die Heimkehrer. Das ist ein enorm warmer, sehr ziviler, sehr bürgerlicher Umgangston. Also wärmer kann man eigentlich sich auch mit der leichten Dialektfärbung gar nicht verhalten. Wärmer und sanfter. Und ja. Das muss natürlich eine Art positiver Schock gewesen sein für die Heimkehrer damals, wenn man sich vorstellt, wen die da im Ohr hatten. Und da muss ihnen schlagartig klar geworden sein, wie sehr sich dieses Land geändert hat, zumindest ein erstes Symptom. Und dann, als sie aus dem Grenzübergangslager rauskamen, dann sahen sie natürlich die jungen Mädchen auf den Vespas mit den Pferdeschwänzen, man sah und wie die Rock'n'Roll-affinen Jugendlichen, man sah eine Gesellschaft im Grunde genommen im Kaufwut, im Kaufrausch, also überall die neuen Kaufhäuser und Supermärkte, ein Land, das in den Innenstädten voll Licht erstrahlte, also viel Neon. Und das ist eine ganz andere Welt, als die, aus der sie gekommen waren. Also denen fehlten 10 Jahre und in diesem Zeitsprung wird eben deutlich, wie sehr sich die Bundesrepublik in diesen 10 Jahren verändert hat.
Was haben Sie beobachtet oder für Erklärung gefunden? Warum läuft es so schnell wirtschaftlich so gut für die Bundesrepublik?
Eine Initialzündung war tatsächlich der Koreakrieg, ein neuer Krieg, Ausdruck auch des Kalten Krieges, der da plötzlich umschlug in eine heftige militärische Auseinandersetzung und dem Westen klar machte, man braucht eine neue Aufrüstung. Die gesamte westliche Industrie, also der westeuropäischen Staaten auch, plus Amerika, war ausgelastet mit den neuen Rüstungsanstrengungen. Und dann brauchte man die Bundesrepublik als Lieferant von Industriewaren aller Art. Rüstungsproduktion war den Deutschen noch verboten, aber alle anderen Produktionsbeschränkungen wurden ihnen erlassen. Und so kam es zu einem enormen Aufschwung der Exportindustrie. Gleichzeitig stiegen natürlich die Löhne, die Kaufkraft der Menschen wuchs radikal. Nie wurden in so kurzer Zeit so viele Menschen so wohlhabend, sodass auch der Binnenmarkt sich enorm schnell entwickelte. Und da konnte einem schon mal Höhen und Seen vergehen.
Also Deutschland profitiert sehr stark oder die Bundesrepublik profitiert sehr stark von diesem Stellvertreterkrieg in Korea. Gibt es eine vergleichbare Entwicklung in der DDR?
Ja, die DDR hinkt etwas zurück immer, aber auch da wird natürlich im Ostblock sehr viel in Rüstung investiert. Auch da braucht man die ostdeutsche Industrie. Man gründet dann Eisenhüttenstadt sehr schnell, also weil Ostdeutschland nicht über eine eigene Hüttenindustrie damals verfügte. Das frühere Gesamtdeutschland hat sich fast ausschließlich vom Ruhrgebiet ernährt, was Stahl angeht. Insofern gab es auch, wenn auch mit leichter Verzögerung, in der DDR einen Aufschwung. Sehr bald stellt sich die DDR an die Spitze der osteuropäischen Länder, an die Spitze des Ostblocks, sodass man auch dort von einer Erfolgsgeschichte sprechen kann.
Jetzt haben Sie das Ruhrgebiet gerade schon angesprochen. Das ist in gewisser Weise so das Herz des westdeutschen Wirtschaftswunders, um das mal so zu nennen. Da kommen nämlich die Zutaten für den Aufschwung zusammen. Kohle, Stahl haben Sie gerade angesprochen, Öl. Wir hören mal eine Reportage von 1952. Der Reporter besucht da die, wie es heißt, modernste Zeche der Zeit in Europa, die Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort. 600 Meter geht's in die Tiefe.
Ja, und jetzt hören wir das Aufheulen hier der Maschine und das ist wirklich unheimlich. Es klingt so, als wenn der Berg jetzt auf einmal aufschreit, dass man ihn immer weiter quält, dass man ihn immer weiter aufbricht, dass man immer weiter neue Maschinen in ihn hinein treibt. So, jetzt, ja, ich komme hier unten durch. So, jetzt kriechen wir unter einem...
Wir sind unter dem Bohrwagen durchgekommen.
Bohrwagen durch und sind jetzt also direkt am Gestein und direkt vor Ort. Dieser Bohrwagen sieht aus wie ein modernes Flakgeschütz, das hier in den Berg hineingreift.
Harald Jenas, Sie sind selbst 1953 in Duisburg geboren, mitten im Ruhrgebiet aufgewachsen. Wenn Sie das gerade hören, kriegen Sie da Heimatgefühle?
Ja, durchaus. Ich bin mit dem, also quasi in dem Ebbe und Flut der drei Schichten aufgewachsen. Also das Ruhrgebiet belebte sich immer um 6 Uhr morgens, um 14 Uhr und um 20 Uhr. Immer zum Schichtwechsel und da war alles mit Fahrrad und mit kleinen Autos und mit Mopeds unterwegs. Und danach war es wieder relativ menschenleer, weil man verschwand wieder unter Tage oder in den Stahlwerken. Ich habe das als Kind doch schon ziemlich geliebt. Also vor allen Dingen des Nachts, wenn man dann im Sommer notgedrungen bei offenem Fenster, obwohl dann der ganze Dreck wieder reinkam. Aber man hörte halt diese unglaubliche Geräuschkulisse. Es war auch tief in der Nacht, wurde halt überall gewerkelt. Man hörte die Explosionen, also die beabsichtigten künstlichen Explosionen in den Stahlwerken. Man hörte überall den Abstich, dieses Zischen, das Prasseln der Loren. Man hörte das Tuckern der Schiffe auf dem Rhein. Ein unglaublicher, so ineinander verzwirbelter, verflochtener Lärm. Und mich hat das irgendwie beruhigt als Kind. Also ich habe das Gefühl gehabt, da wird an unserem Wohlstand gewerkelt. Und so bin ich dann immer ruhig eingeschlafen.
Die brummende Wirtschaft ist dann also für Sie nicht nur eine Metapher?
Nein, das ist sehr, sehr real gewesen. Das brummte die ganze Zeit. Leider qualmt es eben auch kräftig. Ja. Also es war eine unglaublich miserable Luft in den verschiedensten, meist sehr giftig aussehenden Farbtönen. Also von so einem Gräben. Rot-Orange bis zu diesem schwarzen, düsteren, kalten Rauch war eben alles dabei und das sah auf der einen Seite beeindruckend aus, aber natürlich spürte man, dass das alles nicht gerade gesund war.
Wenn Sie jetzt die brummende Wirtschaft so anschaulich beschrieben haben, dann fasst das ja mit ein, dass da ganz viele Menschen ganz viel gearbeitet haben. Allgemein lässt sich, glaube ich, für diese Wirtschaftswunderjahre sagen, dass die Leute extrem viel gearbeitet haben, arbeiten geradezu wie verrückt. Sie schreiben auch, die betteln förmlich um Überstunden.
Ja, die Firmen, die warben um Arbeiter mit dem Versprechen, bei uns könnt ihr so viel Überstunden machen, wie ihr wollt. Man hatte ja 48-Stunden-Woche tariflich, das wurde regelmäßig überschritten. Offiziell arbeiteten die Westdeutschen 50 Stunden in der Woche, so viel wie in keinem anderen westeuropäischen Land. Das ist aber nur die offizielle Statistik, da muss man noch sehr viele so unter der Hand und schwarz geleistete Überstunden hinzurechnen. So dass das Arbeiten, kann man sagen, wirklich in den frühen 50er Jahren für die Menschen das Wichtigste überhaupt war. Man arbeitete zum Teil wie besessen. Es gibt ja auch die These, dass man arbeitete um zu verdrängen, um nicht zurückschauen zu müssen.
Ja. Ganz berühmt Hannah Arendt, die aus New York das erste Mal nach Deutschland wieder kommt und ja doch sehr befremdet ist von diesem Arbeitsethos, das sich da breit gemacht hat und die auch sagt, es wird so viel gearbeitet, damit man gar keine Chance hat, aktiv sich zu erinnern, was in den Jahren davor passiert ist.
Ja, sie glaubte, man arbeitete sich in eine Art Besinnungslosigkeit hinein. Zumindest hatte man ja nichts, auf das man stolz sein konnte. Die anderen Nationen hatten eine Geschichte, mit der sie doch in großem Wohlwollen zurückblicken konnten. Wir hatten nicht nur den Krieg verloren, wir hatten eine immense Schuld auf uns geladen, sodass niemand große Lust verspürte, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Man hatte nur die Gegenwart und das Ergebnis seiner eigenen Händearbeit, auf das man stolz sein konnte.
Sie haben am Ende des Monats aber auch entsprechend, das haben Sie schon angerissen, Harald Jena, mehr Geld auf dem Konto oder in der Hand gehabt und Sie gehen damit auch fleißig einkaufen. Es gibt natürlich viele neue Luxusgüter, Kleidung, Fernseher, Autos und die Deutschen fahren oder besser gesagt, sie fliegen in den Urlaub. 1956 starteten die ersten Charterflüge. Die Deutschen entdecken dann sehr schnell eine bis dahin kaum bekannte Mittelmeerinsel für sich, Mallorca. Die Begeisterung ist aber schnell sehr groß, wie wir jetzt in dieser Umfrage unter deutschen Reisenden auf Mallorca hören von 1957.
Prima war der Flug schon hierher, nicht? War ganz toll.
Ist noch nie geflogen.
Noch nie geflogen vorher. Wir hatten sehr gutes Wetter, teilweise über den Wolken, erstmal in Deutschland. Hm. Zwischenlandung in Stuttgart, Lyon. Das war ganz, ganz großes Erlebnis.
Wie ist denn mit dem Essen hier?
Oh, ganz fantastisch.
So?
Ja. Na,
also bitte, Sie sollen nicht schön, schön machen, nicht wahr?
Nein, 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 im Gegenteil. Also wir wollen wirklich so alles so sagen, wie es ist. Also es gefällt uns ganz großartig.
Das sind ja gerade die Reize einer Reise, die man weiterhin unternimmt, nicht? Dass man eben nicht das von dem Gewohnten hin abweichen will, doch, nicht?
Naja, es sind nicht alle Ihrer Meinung.
Ganz recht, nicht? Denn die meisten schrecken vor zurück, weil sie es noch nie gegessen haben und es nicht kennen, nicht? Aber es schmeckt, es ist alles sehr schmackhaft bereitet, auch sehr sauber, nicht?
Also schmackhaft und sauber, das sind schon mal gute Voraussetzungen für einen Urlaub auf Mallorca. Ist der Urlaub so ein sehr sinnbildliches Statussymbol dieses neuen Wohlstands der Deutschen?
Ja, auf jeden Fall. Man kann sich das Wegfahren leisten, in manchen Fällen sogar das Wegfliegen. Und das hat Folgen für unsere Mentalität. Die Deutschen lernen zu genießen. Also während sie die Früchte ihrer Arbeit verzehren, lernen sie, wie viel Spaß das macht und sie lernen auch anhand der Begegnung mit anderen Kulturen, was es heißt, wirklich zu entspannen. Und da beginnt etwas zu kippen. Da beginnen wir so langsam etwas einzufordern, was man heute so Work-Life-Balance nennt. Und für mich ist deshalb der Konsum, der damals von links wie von rechts so verdammt wird, weil man glaubt, er würde die Menschen verwöhnen, würde die Menschen von ihren wahren Interessen abbringen, er würde ihnen die Seelentiefe nehmen, würde sie oberflächlich machen und so weiter. Für mich ist der Konsum für die Herausbildung dessen, was wir heute sehen, so wichtig, weil wir das Genießen lernten, das Auswählen, das Entspannen.
Den Urlaub haben wir auch im Titel dieser Folge von Das Wissen, Harald Jena, aber wir haben auch Elvis im Titel, so in Anspielung auf die Einflüsse der englischsprachigen, aber auch französischsprachigen Kultur der Besatzer. Welche Rolle spielt die?
Eine ungeheuer große, weil die Musik, die aus den USA und aus Großbritannien kommt, für junge Leute etwas unfassbar Verführerisches hatte. Das war dann schon was anderes als Peter Kraus und Conny Fröbes, die das ja so versuchten zu imitieren. Der wahre Stoff kam halt von Elvis und von Bill Haley und später natürlich von den Beatles, von den Stones, von Bob Dylan. Und der kam vor allen Dingen über die britischen und amerikanischen Besatzungssender AFN und BFBS. Und die hörte man mit Hingabe, man lauschte den Radiomoderatoren auf. auch mit Hingabe, weil die hatten einen völlig anderen Ton und eine ganz andere Präsentation. Die hatten einfach irre Spaß zu moderieren, anzukündigen. Während die deutschen Sprecher damals noch sehr steif waren und so sprachen, als hätten sie so einen Besenstiel verschluckt. Das ist also ziemlich verrückt in der Art und Weise, wie man sich gegen die eigenen Hörerwünsche oder die Hörerwünsche seines Publikums wandte. Und so fand man das alles bei den Besatzern. Und da kann man sich fragen, was macht das mit einer Jugend, die sich ihre kulturellen Vorbilder bei den Besatzungsmächten holt. Ne? Die beginnt natürlich extrem zu hadern mit der eigenen Geschichte, mit den Eltern, mit den eigenen Traditionen. Und so wundert es nicht, dass auch aus diesem Grund eben viele junge Leute Schwierigkeiten hatten mit ihrem Deutschsein damals.
Also wir schlittern jetzt hörbar aus den 50ern in die 60er Jahre rein. Es ist ja dann auch tatsächlich die junge Generation, vor allem Studierende, die einerseits eine ganz andere, eine offene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fordern, die sich aber auch eben auch diesem Arbeitsethos verweigern, von einer 48- oder 50-Stunden-Woche plus Überstunden überhaupt nichts wissen wollen. In den 60ern sieht man dann in den Straßen und Parks auch immer mehr Gammler, Harald Jener, also langhaarig mit Schlaghosen, manche sogar nackt. Wer oder was sind die Gammler und was wollen die?
Die Gammler waren eine Jugendbewegung, die so plötzlich Mitte der 60er Jahre auftauchte, sehr stark in Amsterdam, in Holland, in Belgien, aber eben auch dann in Deutschland. Und die machten nichts. Das ist natürlich ungeheuer schwer, nichts zu machen geht gar nicht. Also man stellte aus, dass man nichts tut. Man versammelte sich an den beliebtesten, prominentesten Punkten der Stadt, wo möglichst viele Leute vorbeikamen und einen betrachten konnten beim Nichtstun. Und es hatte so ein bisschen was von so jungen, zärtlichen Hunden, die so über und nebeneinander lagen. Sehr langhaarig die meisten. Man ging sehr zärtlich miteinander um. Und all das provozierte eine große Zahl der deutschen Passanten eben ungemein. Und dann gab es ständig Pöbeleien zwischen den Gammlern und den guten Bürgern. Und sehr oft war das Fernsehen dabei, also die dann also am Vorabend so kleine Features ausstrahlten. So die typische Konfrontation zwischen den Provos, den Gammlern und dem guten Bürger.
Also Faszination Gammler, wir hören mal rein. Die Medien greifen das Thema dankbar auf. Sie haben es beschrieben. Hier treffen wir oder hören wir gleich ein paar Gammler in München-Schwabing 1966 in einer Reportage mit dem schönen Titel Junge Leute von heute.
Würden Sie sich selbst als Gammler bezeichnen?
Ich fühle mich als Gammler, obwohl ich Student bin. Gammeln, das ist einfach Freiheit. Diese Grenzen, die ein normaler Mensch kennt, ja, die kennen wir nicht.
Sie gammeln also praktisch mit philosophischem Unterbau, wenn man so will. Nicht als eine Form des Protestes gegen die Gesellschaft.
Nein, ich will keinen Protest. Ich will, dass die Menschheit, dass mich die allgemeine Masse genauso akzeptiert, wie ich die anderen akzeptiere. Ja, es geschieht leider nicht.
Würden Sie sich als Gammlerin bezeichnen?
Ah, nicht direkt. Denn ich bekomme Geld von meinen Eltern. Und als Gammler bezeichnet man wohl die, die einen Tag hinein leben ohne jeden Pfennig.
Darf ich fragen, was Sie eigentlich machen?
So, ja, also eigentlich mache ich nichts, aber...
Haben Sie den Beruf gelernt?
Ja, ich habe mittlere Reife und...
Aus welchem Grunde machen Sie nichts?
Mein Gott, ich möchte so leben, wie ich will und nicht so, wie es alle Leute tun.
Harald Jener, Sie haben es angesprochen, in den 1960er Jahren beginnen eben auch in den Subkulturen der Gammler, aber gerade auch an den Universitäten Studentenunruhen, die Gewerkschaften formieren sich, protestieren auch für Tariflohn, für die 40-Stunden-Woche. Würden Sie sagen, so Mitte, Ende der 60er Jahre ist dann auch wirklich Schluss mit dem deutschen Wirtschaftswunder?
Ja, noch nicht. Also die Gammler und auch die Studentenbewegung ist ja ein Produkt des Wirtschaftswunders, also ein Produkt auch der Sorglosigkeit. Also man hat wenig Sorgen, dass das mit dem Aufschwung eigentlich immer so weitergehen würde, dass man irgendwo schon was zu essen finden würde, dass man irgendwann, wenn man will, auch mal wieder einen Job finden würde für ein paar Wochen. Man glaubte auch, dass die Eltern einen weiterhin endlos unterstützen könnten oder der Staat, also es wurde ja dann bald auch BAföG gezahlt. Auf dieser Basis war eben gut Forever Young singen oder Born to be Wild, dass man plötzlich viel weniger Wert auf Arbeit legte, sondern stattdessen auf Selbsterfahrung, auf Selbsterkundung, auf Selbstverwirklichung. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es wenig Sorgen gibt und dass es genügend Mittel gibt, das alles zu finanzieren. Und insofern war das eine ziemlich verwöhnte Jugend, die sich so damals die längste Pubertät der Geschichte spendierte. Ich will das nicht kleinreden. Es gab natürlich auch politisch einiges zu kritisieren an der Bundesrepublik. Es gab autoritäre Strukturen an den Universitäten, im Beruf, in den Familien, gegen die man sich auflehnte. Und dann gab es diesen entsetzlichen Vietnamkrieg, die schrecklichen Bilder von Napalm, verbrannten Kinder und so weiter, die Jugend damals schon sehr mitnahm und die sie oft die Straße dann auch trieb. Aber das wesentliche Movens, also der wesentliche Antrieb der sogenannten Jugendrevolten war eigentlich so ein kulturrevolutionärer. Es war so ein Kulturkampf gegen die alten Autoritäten, die sich nicht mehr argumentativ in Szene setzen konnten, sondern nur noch durch autoritäres, gewaltsames Verhalten. Und dagegen setzte die Jugend damals ein von Freiheitsdrang und ja, Zärtlichkeit, von freier Liebe geprägtes Lebensmodell.
Jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde schon gesprochen über das Wirtschaftswunder und zum Ende muss ich dann doch nochmal auf diesen Begriff selbst zu sprechen kommen. Die Gretchenfrage zum Schluss dieser Folge von Das Wissen. Wie halten Sie es mit diesem Begriff des Wirtschaftswunders?
Das Wirtschaftswunder war natürlich kein Wunder. Also die damals so viel gearbeitet hatten, wussten, wo der Wohlstand herkam. Das waren die vielen Arbeiter natürlich und auch Arbeiterinnen. Das waren die vielen Hausfrauen, die unter der Doppelbelastung litten. Und das sind viele internationale Zusammenhänge im Kalten Krieg, die diesen enormen Aufschwung, diesen Boom in jeder Hinsicht produziert und verursacht hatten. Aber im Erleben der Menschen hatte das natürlich etwas trotz allem Unverdientes. Also der Krieg war erst wenige Jahre vorbei, 10, 15 Jahre. Und man sah einen Wohlstand in der eigenen Wohnung. Man sah sein eigenes Auto. Man sah ganz neue Freizeitmöglichkeiten mit staunenden Augen, verblüfft. Und hatte im Grunde genommen das Gefühl, irgendwo ist das doch ziemlich unverdient. Und insofern hat der Begriff Wirtschaftswunder für mich auch etwas sehr Plausibles und irgendwie auch ganz Ehrliches.
Das Wissen.
Das Wirtschaftswunder Kaufrausch, Elvis Urlaubsreisen, das war unsere Das Wissen-Folge mit historischen Tönen aus dem ARD-Archivradio und mit dem Autor Harald Jener. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das Buch von Harald Jener zum Wirtschaftswunder heißt Wunderland und unser Gespräch zur unmittelbaren Nachkriegszeit heißt Nach der Kapitulation 1945 Deutschlands chaotischer Neuanfang. Das gibt es in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen, genauso wie viele spannende historische Töne in Originallänge aus dieser Zeit. Die stehen im Podcast Archivradio Geschichte im Original sowie unter archivradio.de. Mein Name ist Lukas Mayer Blankenburg, Redaktion hatte Gabor Pahl.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.